Wie wir gesehen haben, sind wir im Inneren der menschlichen Zeit zu Hause und doch ist sie uns unheimlich. Wir sind hier unbehaust, fühlen uns in der Zeit der Sonnenfinsternis ausgesetzt und unheimlich angreifbar. Furcht tritt auf. Meine Damen und Herren, die Furcht wird also begleitet von einer Stimmung, von einem inneren Staunen. Sokrates hat diese Stimme das Daimonion genannt und die Sorge um die Zukunft Epimeleien, Sorgen um die Seele, in der wir die Zukunft empfinden und als Wissen erfinden. Aristoteles nun hat dieses Thema bei Sokrates offensichtlich in der platonischen Schule erfahren und weitergetragen. Bei ihm heißt es in der Metaphysik, weil sie sich nämlich wunderten, haben die Menschen zuerst wie jetzt noch zu philosophieren begonnen. Sie wunderten sich anfangs über die Unerklärlichkeit und die Welt, die ihnen entgegentrat. An dieser Stelle taucht eine Differenz in der Übersetzung auf. Aristoteles sagt nämlich an dieser Stelle taumazeien, was auf Griechisch, was übersetzt, staunen heißt und wir ständig mit Wundern übersetzen. Diese Differenz von Staunen als etwas, das wir selbst tun, und Wundern, das uns von einem fernen Gott oder einem System gegeben wird, liegt dem Fehler dieser Übersetzung zugrunde. Der Übersetzer unterliegt also einem kulturellen Phänomen, nämlich, dass wir als Schöpfer zu stark und zu schnell in die zweite Reihe zurücktreten, dass wir uns also zu unseren Schöpfungen nicht bekennen. An dieser Stelle möchte ich Ihnen ein Gedicht vortragen, das ich vor Jahren geschrieben habe. Es handelt vom Staunen in der Zeit und vom Übergang in die Kulturzeit. Auf dem Rücken der Erde liegend, die Nacht erwarten, sehen, wie zeitlos der Schatten des Abends Dunkelheit über alles zieht. Spüren, wie schweigend die Nacht den Raum eröffnet und das Auge an den Sprossen seiner Blicke in den Sternenhimmel steigt. Unendlich langsam kreist der Himmel um diese Achse. Sehnsucht steigt auf und fällt als ewiges Feuer ins staunende Auge zurück. Meine Damen und Herren, in diesem Schlussteil möchte ich über meine Entdeckungen im Zusammenhang der sozialen Verantwortung sprechen, dann über Leo Strauss berichten, der in der Geschichte der Transformation dieser platonischen Theorien, nämlich der Theorie der wahren Lüge bis hin zu Trump, sehr erfolgreich war mit seiner Entdeckung über die versteckten Bedeutungen in der griechischen Philosophie. Er nannte das Hidden Meaning. Und dann am Schluss dieses Abschnittes möchte ich noch über Andrew Sullivan sprechen, der Platon geglaubt hat und dass die Demokratie und die Demokraten sich zwar den Untergang nicht wünschen, aber ihn im Gang ihrer Entwicklung herbeiführen. Ich selbst bin über einen langen Weg auf diese Problematik gestoßen. Zuerst habe ich den Marxismus überwunden, über Hegel und Kierkegaard zur Existenzphilosophie gefunden und dann Platon und Sokrates entdeckt. In diesem Forschungsprojekt, das sich über 30 Jahre hinzog, ist das Buch Zur Geburt von Kultur entstanden, aus dem ich im Nachfolgenden zitieren werde. Dieses Buch ist erschienen 2016 im Verlag Königshausen und Neumann. Während dieser Forschungsarbeit bin ich auf einen wesentlichen Übersetzungsfehler gestoßen, auf den ich auch immer wieder aufmerksam mache. Der Satz, ich weiß, dass ich nichts weiß, ist nicht nur fehlerhaft, sondern total falsch, weil er in Wahrheit heißt, ich weiß, dass ich nicht weise bin. Synoida emauto sophos on heißt es im Griechischen. Und Manfred Fuhrmann hat es in seiner wunderbaren Übersetzung der Apologie als erster in dieser Form richtig übersetzt. In meiner Forschungsarbeit bin ich auf einen dreifachen Platon gestoßen. Einen Platon, der in seinen schriftlichen Aufzeichnungen die Existenzphilosophie des Sokrates zunächst getreu nachbildet, dann einen Platon, der ganz offensichtlich lügt und die sokratische Existenzphilosophie vertritt, und schließlich einen Platon, der nach dem Tode des Sokrates das ägyptische Göttersystem für sich entdeckt und zur Vorlage für seinen Philosophenstaat machte. Platon benutzt Sokrates als eine Maske und Figur, hinter der er den Rückgang auf die adelige Position philosophisch begründet hat. Eine Ungeheuerlichkeit. Das habe ich aber erst verstanden, als ich Poppers Buch gelesen habe, Die offene Gesellschaft und ihre Feinde. Bob Popper sieht in seiner Forschungsarbeit, dass Platon auf diesem Wege die Vorlage für die antidemokratische Gesellschaft für alle kommenden Zeiten erfand. Immer dann, wenn Krisen auftauchen, wenn Völker in den Abgrund blicken, dann kommen sie auf diese philosophische Idee Platons zurück, den philosophischen Expertenstaat. Aber auch dieser ist eine Tyrannis. Das leider hat Popper nicht begriffen. Der Verrat von Platon war in Wahrheit die größte Verschwörung gegen die Demokratie. Das habe ich in meinem Buch Schritt für Schritt aufgezeigt. Es war und ist eine philosophische Kriminalgeschichte, denn im Kern dieser Verschwörung steht die Umformung der sokratischen Entdeckung. Sokrates erkannte nämlich, dass die Bürger in ihrem inneren Aufbruch die kreative Erfindung von Gesetzen durchführen, dass es ihnen gelungen ist, Erfinder von Gesetzen zu werden. Sokrates formulierte das so: Die Tradition vererbt uns Gesetze und Ordnungen. Gesetze und Ordnungen sind wie Vater und Mutter, und das jeweilig neue Gesetz ist das geborene Kind aus der neuen Erfahrung der Bürger in ihrer Polis. Damit sind die Bürger einerseits die Erben einer alten Kultur, andererseits aber gezwungen, in jeder neuen Zeit die neuen Ordnungen und neuen Gesetze für die Zukunft zu erfinden, also Vorsorge zu organisieren. Leben steht für Sokrates in der Genesis, in der Schöpfung, im Eros, im Werden immer in der Sorge, in der Vorsorge für die Zukunft, die wir nicht kennen. Diesen genialen Gedanken koppelt Sokrates mit dem, was wir die eigenständige demokratische Rechtsordnung nennen. Nämlich Gerechtigkeit ist eine Erfindung der Bürger. Die Bürger erfinden in ihrer Polis die neuen Gesetze und wenden sie auch auf sie selbst an. Sie sind die Erzeuger und sie sind die Nutznießer einer Gesetzesordnung. Was uns heute nicht mehr klar ist, ist, dass damals der Revisionsausschuss des Bundestages erfunden wurde. Er hieß allerdings anders. Bei den Athenern war er der Revisionsausschuss der Nomotheten. Nomotheten waren gewählte Bürger. Sie hatten die Aufgabe, die von den Bürgern eingereichten Gesetzesvorschläge zu prüfen und der Agora zur Abstimmung vorzulegen. Dieses Verfahren macht die kreative Schöpfung zum Kern der Erfindung der demokratischen Ordnung aus dem demokratischen Eigensinn der Freiheit. An dieser Stelle nun taucht der zweite geniale Grundgedanke von Sokrates auf. Jede Schöpfung, die durch den Menschen in die Welt gebracht wird, kann durch ihn auch wieder revidiert werden. Also zur Gerechtigkeit gibt es die Ungerechtigkeit, zur Wahrheit gibt es die Lüge und Zur Gegenwart gibt es die unsichtbare Zukunft. Die Bürger haben es also in der Hand, ein Projekt in Gang zu bringen, die Zukunft durch ihre eigenen Gesetze und Handlungen zu gestalten. Hegel hat das in Anknüpfung an Sokrates die List der Vernunft genannt. Die Vernunft ist listig, weil sie im Gang ihrer Entwicklung die Menschen zwingt, wenn sie die Welt erfinden, in die Zukunft zu schauen, aber auch in der Zukunft eine große Frage zu sehen, nämlich Zukunft gibt es nicht als vergangene Zukunft, muss immer erfunden werden. Jetzt geht es darum zu sagen, wichtig ist zu sehen, dass man Zeit nur in der Gegenwart als Zukunft gestalten kann. Wichtig ist, am zukünftigen Raum der Verantwortungszeit auch dieses, dass man ihn nicht ändern kann. Und drittens ist eines wichtig, dass man sich die Geschichte, die zukünftige Geschichte, durch die verlorene glückliche Vergangenheit nicht selbst zerstören darf. Vor allem dürfen wir nicht in der Trauer über die vergangenen Chancen die zukünftigen Möglichkeiten zerstören. Was muss also geschehen, damit aus Erbe Zukunft wird, damit in der Praxis unserer kreativen Schöpfung die Hinwendung zu einer positiven Verantwortung entsteht? Die geerbte Grundlage ist also eine Verantwortung. Und die Verweigerung der Annahme dieser Verantwortung führt zu einer Zerstörung der Zukunft. Damit sind wir an der existenziellen Kreuzungsstelle der Zeit. Hier können wir Veränderung in der Zeit als gutes oder schlechtes Wachstum wählen. Es ist in unserer Hand. Was wir in den Vereinigten Staaten heute erleben, ist, dass aus dem Schoße der Demokratie eine Tyrannis entsteht. Es ist nicht unbedingt sicher, ob Trump, wenn er die Wahl denn im November verliert, aus dem Regierungsamt scheidet. Möglicherweise wird er versuchen, dieses Amt weiterhin einzunehmen. An dieser Stelle kommt eine zweite Kriminalgeschichte ins Spiel. Den Thesen von Leo Strauss über die verdeckte Bedeutung der alten Philosophien und die Rechtfertigung der wahren Lüge durch Platon und Sullivans These, dass die Demokratie dann endet, wenn sie zu demokratisch wird. Und jetzt ist Amerika eine Brutstätte der Tyrannei, so lautete sein Artikel in der New York Times 2016. Warum ist dies eine zweite Kriminalgeschichte unserer politischen Kultur? Warum kann aus ihr die Selbstzerstörung der Demokratie folgen? Dazu ist es nun hilfreich, Ihnen eine kurze Geschichte zu erzählen. Strauss und seine Schüler finden in Platons Werk eine versteckte Ordnung. Eine versteckte Ordnung, die den Massen, die ungebildet sind, unverständlich ist, die aber der Elite, die bedenkenlos an diese Ordnung anknüpfen kann, die wahre Lüge erlaubt. An dieser Stelle gilt es, etwas zur Ehrenrettung von Leo Strauss zu sagen. Leo Strauss war ein Jude, ein sehr konservativer Jude, der aus dem Nationalsozialismus geflohen ist, über England nach Amerika und nach Chicago kam und dort eben eine Philosophenschule aufmachte. Der Kerngedanke, den er aus seiner Lebenserfahrung mitnahm, war ein doppelter. Die Demokratie ist erstens nicht in der Lage, den Faschismus zu verhindern, der Liberalismus ist dazu zu schwach. Zweitens aber wirft er dem Liberalismus nicht nur Schwäche gegen den Faschismus vor, sondern er sagt auch, der Liberalismus sei daran schuld, dass wir es mit einem Multikulturalismus zu tun haben. Und dieser Multikulturalismus würde die Fundamente der westlichen Kultur zerstören. Was sind nun für Leo Strauss die Fundamente der westlichen Kultur? Ordnung, die Herrschaft der Eliten, die Leitung und Lenkung der Massen, möglicherweise auch über die Einführung einer Religion, nicht mehrerer Religionen oder Sekten wie in den Vereinigten Staaten, das hielt er für den Geburtsfehler der Vereinigten Staaten und den Fehler der Gründungsväter. Und hier nun schließt sich der Kreis für Leo Strauss. Der Liberalismus in der Schwächung der demokratischen Ordnung, des demokratischen Staates, überhaupt der Staatlichkeit, habe dazu geführt, dass der Faschismus überhaupt in Deutschland möglich war. So ist die Schlussfolgerung für Leo Strauss gewesen, zu viel Liberalismus, zu viel Demokratie führt zu einer Schwächung der, wie er es nennt, natürlichen Ordnung und damit zur Zerstörung der westlichen Kultur. Und genau dieses sind die Eckpunkte, die wir heute bei den Neokonservativen in den Vereinigten Staaten wiederfinden. Leo Strauss argumentiert also nach dem Vorbild Platons, dass die Bürger zu einer vernünftigen Lenkung des Staates nicht in der Lage sind, dass man eine einheitliche Religion braucht und dass die Eliten der Gegenwart die Fehler der Gründungsväter korrigieren müssen. Die wahre Lüge, wie Platon sie darstellt, um die Menschen zu lenken, das sei das zu billigende Mittel und kein Fehler. Das sei das Modell, mit dem in den Vereinigten Staaten Politik, konservative Politik gemacht werden sollte. Die wahre Lüge des Platon ist also die Basis der Rechtfertigung seit Bush und der konservativen republikanischen Elite, das Volk in den Vereinigten Staaten zu belügen. Die wahre Verschwörung, die die Verschwörungstheoretiker aber nicht sehen wollen oder können, die sogenannte gute alte Zeit geht auf eine bewusste Lüge zurück. Der Kern dieser Ideologisierung der Zeit besteht darin, dass man der Demokratie Verantwortungslosigkeit in die Schuhe schiebt und behauptet, die Vorsorge für die Zukunft sei immer nur möglich in einem ewigen Kreisen der Wiederholung aus der Vergangenheit, in einem Rückfall in eine mythische Naturzeit, hinter den Rauchvorhang der Geschichte in die Vergangenheit. Nun ist Sullivan leider entgangen, dass er der Kritiker dieser Trumpschen Politik, das Erfolgsmodell Platons, nämlich die destruktive Schöpfung auf der Basis der Demokratie übernommen hat, dass er der platonischen Täuschung unterlegen ist. Das ist die Ironie der Geschichte. Machen wir uns das mit einem kurzen Vergleich der Jugendrevolution zu Platons Zeiten und der Revolution der Blumenkinder in Kalifornien klar. Platon, als er jung war, war er Anhänger von Sokrates und Sokrates wurde zum Tode verurteilt, auch weil er eine Jugendrevolte anführte, weil er der Spiritus Rector dieser Jugendbewegung war. Die konservative Gegenrevolution steht ganz im Gegensatz zu der Jugendrevolution, die Platon selbst zu Sokrates geführt hatte und die ein wesentlicher Bestandteil der Anklage gegen Sokrates war. In kurzer Zeit konnte aus der Revolution die Gegenrevolution werden. Dieser Prozess, dieser strukturelle Prozess, wiederholt sich heute. Die Blumenkinder in Kalifornien sind über eine Revolution des Geistes, über eine andere kulturelle Ausrichtung an die Macht und zum Teil auch an sehr viel Geld gekommen. Auch dort ist Korruption entstanden und die Folgen sind oft der Rückschlag in die Macht des Geldes und in die Korrumpierung. Eben dieses Phänomen hat damals Platon auch aufgegriffen, als er die athenische Jugend und ihre Verliebtheit in Geld, Darstellung und Reichtum angeklagt hat und das für eine Verfallserscheinung der Demokratie verstanden hat auf ihrem Weg in die Diktatur. Dabei war es für ihn nur der Anlass und die Vorlage für eine zukünftige Tyrannis. Auf der Ebene der Phänomene war Platon in der Tat der erste Soziologe, der eine Theorie der Dekadenz vorgelegt hat. Auch Sullivan ist auf diese Theorie hereingefallen. Die sehr Reichen geraten unter den Beschuss, wenn die Ungleichheit zunimmt und unerträglich wird, sagt er. An dieser Stelle dreht der Konservativismus eben die Geschichte um und macht aus der Emanzipation der Kinder, der Frauen und der Homosexuellen eine Untergangsgeschichte. Die Konservativen sagen, die Familienhierarchien werden umgekehrt. Der Mob greift aus Platons Sicht die reichen Edelleute an, die allerdings selbst schon korrumpiert sind. Das eben ist der springende Punkt und das übersieht Platon gerne. Innerhalb der Demokratie ist es bereits zu einer Abwendung von der Gleichheit des Rechts und der Gerechtigkeit der Chancen gekommen. Die Tyrannis einer Dynastie von Reichen enteignet die ärmere Mittelschicht, während sie auch gleichzeitig korrumpiert wird. Brot und Spiele, Panem et Circenses, von Athen über Rom bis nach Hollywood. Diese Gemengelage hat Platon in seinem berühmten achten Buch der Politeia beschrieben. Es ist das Grundbuch der Konservativen aller Zeiten gewesen, wenn sie gegen die Demokratie und ihre, in Anführungszeichen, Auswüchse polemisiert haben. Auswüchse sind dann immer Gleichheit, Gerechtigkeit, Freiheit. Vor allem, wenn es ihnen darum ging, den Fortschritt als Rückschritt zu diskreditieren. Eben diese Rückwendung zur Tyrannis innerhalb der Demokratie als dem großen Mantel der neuesten Geschichte übersieht Sullivan. Die Reichen werden mit der Elite gleichgesetzt. Auch das ist in Griechenland schon damals geschehen. Der Chronist und erste Soziologe dieser Korrumpierung durch Reichtum war, in der Tat, man muss es sagen, Platon. Nur verwendete er seine Einsicht zur Begründung der Basis des Rückgangs auf die Tradition, das heißt auf die Tradition der Herrschaft der Alten, also des Patriarchats gegen die Söhne und Töchter, den Rückgang auf die Götter, das heißt die Herrschaft damals Delphis, heute die der religiösen Restauration. Die Götter sind in dieser Gedankenrichtung Schöpfer und nicht die Menschen. Die Enteignung der Kreativität der Demokratie geschieht immer dann, wenn wir diese göttliche Schöpfung anerkennen, die aber dann eine destruktive Schöpfung ist. Das schließlich letzte Element in dieser Rückführung aus der Demokratie in die Tyrannis ist die gedachte Herrschaft des Adels. Eine neuartige Tyrannis in der damaligen Zeit. Wir sehen sie in unserer Zeit in vielen Regionen dieser Welt. Die Restauration, wie Platon und wie die Konservativen bis hin in die USA sich das vorstellen, wie Trump, Putin, aber auch Erdogan und all die anderen Freunde der Tyrannis sich das vorstellen. Die Restauration kann nur gelingen, wenn die Bürger Abschied nehmen von ihrer Verantwortung. Wenn sie das Tor öffnen durch den Verlust der schöpferischen Kraft, der kreativen Kraft der Demokratie. Nur der Abschied aus der Verteidigung ihres Eigentums an den Dingen, nur der Abschied aus der Verantwortung für ihr freies Denken macht es der Oberschicht der Superreichen überall möglich, an die Macht zu kommen und eben neu Dynastien zu gründen. Die zweite Gefahr entsteht durch den Verlust am Eigensinn, am Sinn für die Freiheit, an der Formulierung von Gesetzen und an der Verteidigung des Rechts auf die Durchführung von freier Versammlung. Wenn der Verlust an Freiheit dadurch kompensiert wird, dass der Staat oder Senat in Rom damals unter der Maxime Panem et Circenses das ganze Volk durchfütterte, hat es ihm die politische Freiheit abgekauft. Das in der Tat war der Beginn der Dekadenz. Die Dekadenz ist der Verlust an politischem Einfluss und er führt zur Verblödung der Bürger als manipulierbare Masse. Wie kann dem entgegengewirkt werden? Nur durch die Übertragung von Verantwortung. Zuerst für das Eigentum an Dingen und zweitens für das Eigentum an uns selbst, an unserer Freiheit. Die Bürger dürfen erstens keine Schuldsklaven werden, zweitens dürfen sie sich die Verantwortung für ihre demokratischen Entscheidungen und Prozesse nicht abkaufen lassen. Das bedeutet drittens demokratische Verantwortung durch die Übernahme politischer Einmischung. Auf der kommunalen Kreisebene in Komitees die Einmischung der Bürgerinitiativen auf der untersten Ebene ist der Schulungsort für die Demokratie auf der Ebene des Staates und auf der europäischen Ebene. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Die nächste Sendung Philosophie aktuell können Sie am 21. September um 19 Uhr bis 20 Uhr hören. Ich werde dann über die Einführung der Tyrannis sprechen, die zu ihrer Bildung führen. Meine Damen und Herren, vielen Dank, auf Wiederhören.